Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort zur Predigt steht im 18. Kapitel des Matthäusevangeliums, Verse 15 bis 20, und lautet: Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie auch bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigttext thematisiert ein heikles Thema. Heikel deswegen, weil es um die Behandlung von Unrecht geht, das ein Mensch dem anderen zufügt. Doch dabei geht es nicht nur um die rein zwischenmenschlichen Verhältnisse, sondern auch um die Bedeutung, die die menschliche Sünde für die Gemeinde hat. Wir müssen uns vor Augen halten, dass Sünde unser ständiger Begleiter ist. Sünde geschieht im Verborgenen ebenso wie ganz offen, und zwar auch in der christlichen Gemeinde. Wir sollten darum Abstand nehmen von jeder Vorstellung, dass es die reine, heilige, vollkommene Gemeinde geben müsse, in der Sünde nicht vorkommt, weil sie nicht vorkommen darf. Wo immer Menschen sind, passieren dumme Dinge. Einer tut dem anderen Unrecht, einer macht den anderen schlecht, einer belügt den anderen, einer will das eine, der andere das andere, und schon geraten sie im Streit aneinander. Und vieles von dem, was, sagen wir mal, an Alltagssünden im menschlichen Miteinander geschieht, mag man großzügig verzeihen, ohne dass man daraus ein formelles Buß- oder Vergebungsverfahren macht. Es mag abgedeckt sein mit dem Sündenbekenntnis, das wir im Rahmen unseres Gottesdienstes sprechen, und darum mag einer dem anderen auch aufgrund dessen vergeben. Nicht zuletzt deswegen, weil Gott uns in seiner Gnade unsere Sünden täglich vergibt. Doch manchmal geschieht Sünde, die weh tut, die den anderen verletzt, ja den Zorn des anderen entfacht. Auch kann eine Sünde das gemeinsame Leben der Gemeinde belasten. In beiderlei Hinsicht ist es dann notwendig, die Sünde zu thematisieren. Und davon redet Jesus in unserem Predigttext. Über diese beiden Themen müssen wir sprechen, bevor wir zum Thema des Bindens und Lösens kommen. Ich komme zum ersten Punkt: Sünde unter Christen. Im Gesetz des Mose ist zu lesen: Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. 3. Mose 19, 17. Und gleich im folgenden Vers heißt es: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mit anderen Worten, die gebotene Zurechtweisung ist eine Funktion der Liebe zum Nächsten. Dabei kann es nicht darum gehen, beim Nächsten in vermeintlichem Liebeseifer Fehler zu suchen, um sie ihm dann vorzuhalten. Fehler werden wir nämlich bei jedem finden, auch beim Christen. Und wenn ein Christ ein waches Gewissen hat, dann wird er seine Fehler auch kennen und sie nicht leugnen. und deswegen auch immer wieder bitten. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die legitime Zurechtweisung indes ist dann geboten, wenn der Nächste ein Gebot Gottes offen übertritt und damit riskiert, in seiner Sünde verloren zu gehen. Um ein Beispiel zu geben, wenn ein Christ sieht, wie sein Nächster dem Alkohol verfällt, dann sollte er ihm zurechthelfen, um nicht durch Unterlassung an ihm schuldig zu werden. Auf dieser persönlichen Ebene können viele Probleme gelöst werden, die sonst vor die Gemeinde gebracht werden müssten. Anders verhält es sich, wenn einer dem anderen Unrecht tut. Nehmen wir an, der eine stiehlt bei dem anderen einen 100-Euro-Schein aus dessen Portemonnaie, das offen auf dem Sideboard liegt. Eine Woche später kommt der Dieb, der Christ, der gestohlen hat, er zeigt tätige Reue und gibt dem Bestohlenen die 100 Euro zurück und bittet um Vergebung. In diesem Fall gilt, was Jesus an anderer Stelle sagt. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, vergib ihm, und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigen würde und 7-mal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Das gegenseitige Vergeben kann deswegen auch so großzügig geschehen, weil beide von der großen Vergebung leben, die Gott ihnen im Evangelium zusagt. Noch zwei Punkte zur Abgrenzung. Der eine, Jesus wendet sich in der Bergpredigt gegen den Richtgeist. Der Richtgeist erfüllt ja den natürlichen Menschen. Jeder Mensch hält sich für gut und verurteilt darum den anderen oder macht ihn in irgendeiner Form schlecht. Dieser Richtgeist ist Ausdruck des Überlegenheitswahns, des Gefühls, ich bin doch besser als der andere. Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Das sind die bekannten Worte Jesu aus der Bergpredigt in Matthäus 7, Verse 1 bis 5. Das heißt nun, es gilt, die Balance zu wahren zwischen der Feigheit, die Sünde beim Nächsten anzusprechen, und dem vorschnellen Anklagen des Nächsten. Und das Zweite, vollkommen unsinnig ist es, wenn ein Christ aus guter Meinung von seinen Mitchristen fordert, bestimmte Dinge zu tun. Zum Beispiel, er macht ein Missionsprojekt in Osteuropa zu seinem persönlichen Anliegen, und dieses Projekt muss finanziert werden, und dann engagiert er sich diesbezüglich, und wir mögen sagen, so weit, so gut. Doch damit nicht genug, denn er setzt dann seine Mitchristen in der Gemeinde unter Druck, nun gleicherweise Geld für das Projekt zur Verfügung zu stellen. Besonders gefährlich wird das dann, wenn unser missionsbegeisterter Christ Gemeindeleiter ist und die genannte Erwartung an die ganze Gemeinde heranträgt. Er baut Druck auf und ist geneigt, alle, die diesem Druck widerstehen, als Missionsfeinde, Gemeindespalter oder Egoisten abzustempeln. Dieses Vorgehen ist vollkommen inakzeptabel. Warum? Es missbraucht den an sich legitimen Missionsgedanken, um andere Menschen für ein bestimmtes Ziel zu instrumentalisieren, das in jemandes eigenem Interesse steht, aber eben nicht automatisch von allen geteilt werden muss. Ein Gemeindeglied, das sich einer solchen Erwartung verschließt, hat deswegen noch keine Sünde begangen, die einen Tadel begründet. Wir sehen also, Sünde muss wirklich Sünde sein, offene Sünde, offen gegen Gottes Gebote im Verstoßen. Und wenn diese im Raume steht, dann mag die Ansprache des Nächsten gerechtfertigt sein. Damit komme ich zum zweiten Punkt und spreche über die Sünde in der Gemeinde. Sünde betrifft ja nicht nur das zwischenmenschliche Miteinander, sondern auch das Leben einer Gemeinde als solcher. Und auch hier gilt, was oben schon erwähnt wurde. Wir müssen uns damit abfinden, dass es in der Gemeinde menschelt und dass das Miteinander in der Gemeinde nicht immer ohne Reibung verläuft. Wichtig und wesentlich ist in diesem Zusammenhang, dass eine Gemeinde eben nicht deswegen eine christliche Gemeinde ist, weil alle einander in vollkommener Liebe begegnen oder weil, wie man neudeutsch sagt, die Chemie zwischen den einzelnen Gliedern stimmt. Eine christliche Gemeinde ist deswegen eine christliche Gemeinde, weil durchaus unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen durch den Glauben an Jesus Christus verbunden sind. Und dieser gemeinsame Glaube, die gemeinsame Teilhabe am Heil in Jesus Christus, die gemeinsame Teilhabe an der Vergebung der Sünden, die dann auch im gemeinsam gefeierten Heiligen Abendmahl sichtbar wird, das sind die Dinge, die die einzelnen Gemeindeglieder miteinander verbinden. Zwei Dinge bedrohen den Glauben. Einerseits ist es die falsche Lehre, andererseits die moralische Verfehlung. Und über beiden gilt es zu wachen, und das ist vor allem die Aufgabe der Vorsteher der Gemeinde, des Pastors und der Presbyter. Falsche Lehre gibt es zuhauf. Als ein grundlegendes Kriterium für falsche Lehre mag gelten, ob ein Mensch seinen Glauben mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis aussagen kann. Sollte er zum Beispiel bei der Jungfrauengeburt oder bei der leibhaftigen Auferstehung Fragezeichen machen, dann können wir mit Fug und Recht sagen, dass ein solcher Mensch außerhalb der christlichen Gemeinde steht. Wenn jemand nicht glaubt, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist oder leugnet, dass Jesus uns durch sein Opfer mit Gott versöhnt hat, dann hat er keinen Teil am Heil. Und als Protestanten werden wir genauer hinsehen und fragen müssen, ob ein Mensch wirklich durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt werden will oder ob er seine Werke oder was immer er sonst tut, nun als notwendige Bedingung der Rechtfertigung zuordnet und meint, etwa erst seine tatsächlich ins Werk gesetzte Hingabe an Christus oder seine Neuheit mache ihn zu einem Christen. Bei dieser Frage gehen tatsächlich viele in die Irre. Die Bibel ist aber in dieser Sache sehr klar und wir sollten von der Rechtfertigungsbotschaft uns nichts abmarken lassen. Und nun schreibt der Apostel Paulus an Titus: Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist, und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt, und sich selbst damit das Urteil spricht. Titus 13 und 11. Und Johannes sagt, wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht. 2. Johannes 10. Das ist das eine. Falsche Lehre bedroht den Glauben der Gemeinde. Aber auch die Sünde bedroht den Glauben. Ein Christ, der der Versuchung zur Habgier beispielsweise nachgibt, der wird vielleicht schleichend den Glauben an Christus fahren lassen und sein Vertrauen auf sein Geld oder sein Vermögen setzen. Und spätestens dann, wenn er nur von seinen Geschäften redet und voller Stolz seine Fähigkeit zum Geldmachen thematisiert, sollte man ihn darauf hinweisen, dass er sich auf einem Irrweg befindet. Oder Gleiches gilt, wenn ein Christ ein ehebrecherisches oder unzüchtiges Verhältnis eingeht. Jeder Christ mag ihn daraufhin ansprechen. Und sollte der irrende Christ nicht darauf eingehen, dann wird man ihn mit einem Bruder zusammen ansprechen. Und hört er nicht auf die beiden, dann wird man die Gemeindeleitung in der Sache informieren müssen. Und es ist dabei zu beachten, dass eine Klage gegen einen anderen Christen nur unter Aufbietung mehrerer Zeugen erhoben werden soll. Übrigens folgt auch diese Forderung dem Gesetz des Mose, das ja sagt, es soll dem kein einzelner Zeuge gegen jemand auftreten wegen irgendeiner Missetat oder Sünde, was für eine Sünde es auch sei, die man tun kann, sondern durch Zweier- oder Dreier-Zeugenmund soll eine Sache gültig sein. Dann aber, wenn es bewiesen werden kann, dass ein Christ in Sünde lebt, ist die Gemeindeleitung gefordert. Je nachdem, wie der irrende Christ reagiert, wird er in der Gemeinde verbleiben oder aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Natürlich sollte es das Ziel der Gemeindeleitung sein, ihn zur Umkehr zu bewegen, um ihn in der Gemeinde zu behalten. Aber wenn er die Umkehr verweigert und an seiner Sünde festhält, wird ein Ausschluss unvermeidbar sein. Dabei müssen wir auch uns Klarheit darüber verschaffen, dass der Ausschluss ein solcher vom Heiligen Abendmahl ist. Im Gottesdienst darf der Betreffende nach wie vor sitzen und die Predigt hören, und man mag hoffen, dass Gott ihm doch Einsicht zur Umkehr gebe. Leider geschieht es heute oft genug, dass ein solcher Mensch dann einfach in eine andere Gemeinde geht, in der Gemeindezucht keine Rolle spielt, so dass er dort in seiner Sünde weiterleben kann. Indes wird man bei aller Sorgfalt nicht vermeiden können, dass es in einer Gemeinde auch Heuchler gibt, die zwar ein anständiges Leben führen, aber in ihrem Herzen nicht glauben, sondern den Glauben nur äußerlich bekennen, sei es aus Absicht oder aus Unwissenheit. Im Übrigen ist die Bibel sehr konkret, wenn es um das Leben der Christen geht. Paulus warnt in seinem Brief an die Thessalonicher zum Beispiel vor Müßiggang. Er sagt: Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen habt. In 2. Thessalonicher 3, Vers 6. Und weiter: Denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. 2. Thessalonicher 3, 10 bis 12. Schließlich muss klar sein, dass der Mensch, der aus der Gemeinde ausgeschlossen ist, nicht vor ein weltliches Gericht zu stellen ist, solange er nicht mit dem Strafgesetz in Konflikt geraten ist. Den Staat geht der Ausschluss aus der Kirche nichts an, und die Kirche hat nicht das Mandat, die weltliche Obrigkeit oder Gerichtsbarkeit zu instrumentalisieren, um einen Ausschluss aus der Kirche strafrechtlich zu sanktionieren. Die Kirche muss das Gericht über die Ungläubigen Gott überlassen, wie Paulus schreibt. Gott aber wird die draußen sind richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte. 1. Korinther 5, Vers 13. Damit komme ich zum dritten Punkt und spreche über das, was Jesus in unserem Predigttext anspricht, über das Binden und Lösen. Es ist nun von Belang, dass das, was die Presbyter einer Gemeinde nach dem Urteil Gottes tun, nicht nur auf Erden gilt, sondern auch vor Gott im Himmel. Jesus sagte seinerzeit zu Petrus: Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Matthäus 16, Vers 19. Und in unserem Predigttext heißt es: Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Und nach seiner Auferstehung sagte Jesus zu seinen Jüngern: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Johannes 20, Verse 22 und 23. Um das zu verstehen, müssen wir festhalten, dass diese Worte den Aposteln gesagt wurden. Ihr Wort und nur ihr Wort ist die Maßgabe für Sünde und Vergebung und damit auch für die Zugehörigkeit zur christlichen Kirche, für die Teilhabe an Christus und an seinem Heil. Eine Gemeindeleitung kann nur unter Anwendung von deren Wort, vom Wort der Apostel, Recht über die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer christlichen Gemeinde befinden. Und unter der Voraussetzung, dass dies geschieht, scheidet das Wort der Apostel Christen von Nichtchristen, Gläubige von Ungläubigen. Und diese Scheidung geschieht generell dort, wo ein Pastor Gottes Wort recht verkündigt, indem er anhand der Gebote Gottes den Menschen zeigt, was Sünde ist, und indem er das Evangelium verkündigt und die Verheißungen Gottes benennt, die Gott im Evangelium gegeben hat. Er kann mit der Autorität des apostolischen Wortes dem Sünder, der seine Sünden erkennt und bekennt, mit dem Zuspruch des Evangeliums den Himmel auftun. Er muss aber ebenso sagen, dass derjenige, der seine Sünden leugnet, keinen Teil am Himmel hat, sondern verloren ist. Das aber bedeutet, auch im Mund von Pastoren und Presbytern ist das Wort der Apostel Gottes Wort, das in dieser Welt wie in der zukünftigen Welt gilt. Das Binden und Lösen kann indes auch in der persönlichen Seelsorge geschehen. Wenn ein Mensch über seiner Sünde die Vergebung sucht und sie ihm dann von einem Mitchristen zugesprochen wird. Umgekehrt muss der Seelsorger dann, wenn er bei dem betreffenden Menschen Unbußfertigkeit erkennt, den Zuspruch der Vergebung verweigern und ihm stattdessen vorhalten, dass er in seinem Starrsinn das ewige Leben nicht sehen wird. In der Anwendung des apostolischen Wortes wird also die Entscheidung eines Pastors oder eines Presbyteriums oder einfach eines Christen Folgen haben für den Himmel, also für das Heil oder das Unheil eines Menschen. Und dabei sollte auch klar sein, dass dies kein endgültiges Urteil sein kann. Wenn Gott es einem Menschen zu einem späteren Zeitpunkt gibt, seine Sünden zu erkennen und zu bekennen, dann werden die betreffende Gemeinde und ihre Leitung feststellen müssen, dass diesem Menschen die Sünden vergeben sind und ihm der Himmel offen steht. Schließlich mag die Zusage Jesu, dass wenn zwei Menschen im Licht des Wortes Gottes und unter Berufung auf Jesus Christus und sein Werk eins werden, um die Vergebung der Sünden zu bitten, auch darin Erfüllung finden, dass Gott sie ihnen die Vergebung auch geben wird. Christus selbst ist dort gegenwärtig, und was um seinetwillen geschieht, hat seine Bedeutung nicht nur für dieses Leben, sondern auch für das Ewige. Und ich erinnere daran, dass auch wir uns hier im Namen des dreieinigen Gottes, und das heißt auch im Namen Jesu Christi, versammeln und er darum gegenwärtig ist. Abwegig ist es, aus dem, was unser Predigtext sagt, nun ein Beicht- oder Bußsakrament zu machen, wie es die römische Kirche tut. Sie lehrt ja, dass man zur Ohrenbeichte gehen müsse und dem Priester seine Sünden bekennen müsse, der einen dann von den Sünden freispreche. Das hat doch mehr den Charakter des Geschäftsmäßigen, nach der Art eines Handels, bei der es mehr darum geht, ich bekenne meine Sünden, dafür kriege ich die Absolution. Und es kommt dabei nicht so sehr auf den Glauben an Christus an, auf die Erkenntnis Christi, auf das Vertrauen, auf die Zusagen des Evangeliums, sondern eben auf das formale Bekenntnis und das Absolutionswort des Priesters. Aber bitte, ein Priester kann nicht Kraft eines vermeintlichen Amtes den Himmel auf- oder zuschließen. Nur der kann den Himmel auf- oder zuschließen, der eine Tat im Licht des apostolischen Wortes beurteilen kann. Lasst mich zum Schluss kommen. Wir leben in einer Zeit, in der eine weitreichende Forderung nach Toleranz erhoben wird. Es soll niemand wegen seines Lebensentwurfs kritisiert werden, sondern jeder soll frei und nach seiner eigenen Fasson selig werden. Und der emanzipierte Mensch nimmt sich die Freiheit heraus, gottlos zu leben und gegen die Gebote Gottes zu handeln. Und er erhebt dabei den Anspruch, alle anderen müssten das bitteschön auch gutheißen. Toleranz soll nicht nur bedeuten, dass man es toleriert, dass man es hinnimmt, dass es Andersdenkende gibt, sondern man soll den Andersdenkenden mit seinem Lebensentwurf auch wirklich gutheißen, ihn als willkommene Bereicherung ansehen. Und diese Forderung wird nicht nur im Blick auf die Gesellschaft erhoben, sondern soll auch in den Kirchen gelten. Also auch die Kirchen sollen Abtreibung und jegliche sexuelle Betätigung jenseits der Ehe und sogar den Islam, der doch offen den christlichen Glauben bekämpft, gutheißen. Und namhafte Kirchenvertreter tragen dieses Denken auch vor. Demgegenüber kann die rechtmäßige christliche Kirche nur politisch unkorrekt sein. Sie wird nicht verhindern, dass es in der Welt Andersdenkende und Andershandelnde gibt. Aber sie soll den Bösen aus ihren Reihen ausschließen und ihm damit signalisieren, du hast kein Teil an Christus und seinem Heil. Sie muss verdeutlichen, dass bei Gott nicht jeder unterschiedslos Akzeptanz findet, sondern nur derjenige, der seine Sünden erkennt und bekennt und dann an Jesus Christus glaubt. Aber dann ist der Zuspruch der Vergebung für den Christen ein offenes Tor zum Himmel. Dann hat der Christ die Gewissheit, wirklich an Christus und seinem Heil teilzuhaben. Dann steht ihm der Himmel offen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.